Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Mein heutiger Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast ist Georg Matjasich, der ärztliche Leiter des AUVA Unfallkrankenhauses Linz. Ich spreche mit dem Neolinzer über seine Berufung, seine Karriere und über seine privaten Leidenschaften Kunst und Kultur. Herr Matjasich, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Sehr gerne.
Das freut mich. Gebürtig bist du ein Steirer. Doch du verbindest mit Oberösterreich und Linz bereits eine längere Geschichte. Erzähl uns ein bisschen davon.
Ja, ich bin gebürtiger Grazer, waschechter Steirer sozusagen. Und dann hat mich meine Ausbildung nach Linz gebracht. Hier habe ich mit meiner Frau gut 7 Jahre verbracht. Unsere beiden Kinder sind hier geboren. Dann haben sich die beruflichen Wege wieder zurückverlagert in die Steiermark. Aber letztlich bin ich wieder hier in Linz gelandet.
Kommen wir nochmal zu Linz und zu deiner Kindheit. Wie bist du aufgewachsen?
Ja, ich komme aus einem Elternhaus, das sehr wohl behütet war. Verbinde eine schöne Erinnerung an meine Kindheit, konnte sorgenfrei aufwachsen. Es war bei uns im Haus immer ein gewisser sozialer Gedanke beheimatet und habe dann eine schöne Kindheit und Jugend in der Steiermark verbracht, habe dann auch mein Studium in der Steiermark verbracht, dann auch die ersten beruflichen Schritte in Graz durchgeführt, dann hat mich mein Weg weitergeleitet nach Schladming. Ja, und dann bin ich schon zu Ausbildungszwecken nach Linz gekommen, habe eben hier meine Ausbildung erlebt mit einigen Stationen, die ich von Linz aus, das nannte sich Gegenfächer, absolviert habe. Da war ich in Deutschland, in Salzburg. Ich war auf der Stolzalpe. Ja, und so hat es mir dann aber wieder zurück verschlagen nach Linz. Da habe ich dann meine Ausbildung beendet, bin dann aber wieder zurück nach Graz, dann nach Schladming. Durfte dort eine wunderbare Abteilung leiten über gut 4 Jahre. Es hat mich sehr geprägt, aber dann hat mich der Ruf ereilt, vielleicht hier nach Linz zu kommen. Und so ist es dann gekommen.
Du bist Allgemeinmediziner, aber auch Unfallchirurg, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie und Notarzt. Das ist ja ziemlich viel. Da hast du ziemlich viele Fachrichtungen unter einen Hut zu kriegen.
Ja, aber diese Fachrichtungen haben durchaus alle ihre Berechtigung. Zu der Zeit, als ich mein Studium absolviert habe, war es üblich, dass man zuerst den Turnus absolviert, also den Arzt für Allgemeinmedizin macht. Das hat einem in gewisser Weise bessere Chancen auf eine Facharztausbildung ermöglicht. Nichtsdestotrotz hat es mir einen umfassenderen Blick in die Medizin auch gegeben. Und das war für mich durchaus auch prägend. Habe mich da auch mit Fächern beschäftigt, die eigentlich nicht auf meiner Wunschliste standen, wo ich mich angefreundet habe, beispielsweise mit Interne oder auch mit HNO. Das waren dann alles Fächer, die mich durchaus fasziniert haben. Ja, und man kriegt, wie der Name schon sagt, einen allgemeineren Einblick in die Medizin. Und das war dann durchaus sinnvoll und von dem profitiere ich heute noch.
Wie du zurückgekommen bist nach Linz, an das UKH, bist du jetzt Primar, der ärztliche Leiter. Was sind da deine Aufgaben?
Ja, zunächst gilt es einmal, die organisatorischen Aufgaben zu absolvieren. Sprich, man muss den Dienstbetrieb aufrechterhalten. Ich sehe es auch als eine meiner wichtigsten Aufgaben, dass ich auch die Ausbildung jüngerer Kolleginnen und Kollegen gut bahnen kann und gute Rahmenbedingungen für die Ausbildung schaffe. Das, und das ist jetzt das ureigenste medizinische Wirken, wenn man so will, dass natürlich dann auch die Patientenversorgung auf höchstem Niveau passiert.
Ist das bei dir noch so 50-50, die OP-Zeiten und die Zeiten hinterm Schreibtisch mit administrativen Tätigkeiten oder verlagert sich das dann doch in eine Richtung?
Also es kommen zu den operativen Tätigkeiten natürlich viele organisatorische Dinge mit. Die Tage sind lange, die Stundenanzahl ist durchaus nicht ganz gering. Aber ja, ich würde eher sagen 60-40 zugunsten der organisatorischen Dinge.
Soll das so bleiben oder versuchst du schon, dass du wieder näher an den Patienten dann auch bist?
Ich bin relativ nah Patienten, relativ deshalb, weil ich durchaus operativ sehr stark eingebunden bin in den Tagesbetrieb. aber weniger in Ambulanzbetriebe. Aber durch eigene Ordination versuche ich da, dass ich den Kontakt wirklich auch mit Patienten halten kann. Ja.
Was ist für dich Unfallkrankenhaus in Linz das Besondere? Was hebt auch das Krankenhaus vielleicht von anderen Einrichtungen ab?
Also das Unfallkrankenhaus Linz hat erstens einmal eine sehr starke Historie. Meine Vorgänger haben durchaus sehr viel für die Unfallchirurgie österreichweit, aber auch überregional geleistet. Das Unfallkrankenhaus Linz ist formal gesehen eines der modernsten Unfallkrankenhäuser Europas und auch Österreichs. Wir haben eine sehr hohe Anzahl an Patientinnen und Patienten, die wir versorgen, und das auf wirklich sehr hohem Niveau. Und was ist das Besondere überhaupt eines Unfallkrankenhauses? Wir sind halt sehr stark spezialisiert auf Unfälle jeder Art, von der banalen Fingerverletzung bis hin zum Polytrauma, den Schwerverletzten.
Wie viele Beschäftigte sind angestellt und wie viele Patienten kommen so im Schnitt?
Also wir haben im vergangenen Jahr so ungefähr 50.000 Patientinnen und Patienten in unserer Einrichtung versorgt, in etwa 4.000 Operationen. Das Beschäftigtenausmaß rein ärztlich betrachtet, Unfallchirurginnen und Chirurgen sind wir in etwa 40, dazu kommen noch knapp 30, 35 Anästhesisten. Wenn man Pflege, Verwaltung und so weiter dazu rechnet, kommt man gut auf 400, 500 Beschäftigte in unserer Institution.
Was sagst du denn jetzt zum Ruf des österreichischen Gesundheitssystems? Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes, auch wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, aber was ist jetzt deine Expertenmeinung dazu? Ist ja auch immer wieder in den letzten Wochen viel diskutiert worden.
Also das österreichische Gesundheitssystem ist sicherlich eines der besten der Welt. Aber ob diese Aussage, dass es das Beste ist, noch stimmt, da bin ich mir nicht immer ganz sicher. Es gilt, und das ist unsere Verpflichtung als Gesellschaft, dass wir wirklich dieses hohe Niveau halten. Wir haben extrem hohes Niveau und ich bin froh, in Österreich leben zu dürfen und hier diese Gesundheitsversorgung auch genießen zu dürfen. Der Motor des Gesundheitssystems ist ein bisschen ins Stottern geraten. Es gibt ein bisschen eine Schieflage. Natürlich hat die auch damit zu tun, dass die Anforderungen immer größer werden, aber auch gesellschaftlich merkt man, dass sich die Leute einfach sehr viel von einem Gesundheitssystem, einem öffentlichen Gesundheitssystem erwarten. Und das hält nicht mehr ganz Schritt.
Das Niveau und die Qualität ist dir sehr wichtig in der Behandlung. Kann das funktionieren, wenn die Patienten immer mehr werden und die Ärzte oder das Personal immer weniger?
Ja, dazu muss ich sagen, dass wir das große Glück im Unfallkrankenhaus haben, dass wir, was unsere Stellenbesetzung betrifft, dass wir sehr gut besetzt sind. Also dahingehend haben wir ein großes Glück. Das heißt aber auch, oder das sieht man auch an unseren Arbeitsbedingungen, dass wir eigentlich unter sehr guten Bedingungen arbeiten dürfen. Das ist einmal das Erste. Also ich kann zu der Stellenproblematik Gott sei Dank nicht viel sagen. Ich höre es von anderen Institutionen, dass allerorts Personal fehlt. Für unsere Institution kann ich das jetzt nicht sagen. Kann die Qualität aufrechterhalten werden? Ja. Wir müssen uns allerdings auch klar sein, dass diese Sachen was kosten. Und es wird in letzter Zeit immer vom Kostenfaktor gesprochen. Auf der anderen Seite ist Gesundheitswesen auch ein Wirtschaftsmotor. Und wenn man das ein bisschen umdeutet, dann glaube ich, ist es vielleicht auch bei einer kränkelnden Wirtschaft sinnvoll und auch durchaus angezeigt, dass man in das Gesundheitswesen investiert.
Da helfen dir deine Masterstudien rund um Gesundheitswissenschaften, Krankenhausmanagement und Leadership vermutlich auch sehr viel weiter. War dies auch eine Vorbereitung auf den jetzigen Job?
Interessanterweise waren diese Masterstudien eigentlich gar nicht dahin ausgelegt, dass ich eine Führungsposition angestrebt habe, sondern sie sind zum Großteil wirklich aus einem Interesse heraus entstanden. Ohne jetzt weit ausholen zu wollen, aber was mich dann am meisten in diesen Studien fasziniert hat, war letztlich Leadership und ja, sozusagen diese Struktur, die hinter einer Organisation steht. Das hat mir eigentlich dann am meisten geprägt und deswegen habe ich diese beiden Studien auch gemacht. Aber ja, sie haben mich wahnsinnig auf diese Position auch vorbereitet.
Also kannst du da etwas umsetzen jetzt in deiner aktuellen Tätigkeit?
Jeden Tag mehrfach.
Du hast ja eben auch diese Rahmenbedingungen angesprochen, wie ihr arbeitet im Krankenhaus. Wie sind die? Kannst du uns die noch ein bisschen erklären?
Es hat einen sehr berühmten Managementforscher gegeben, Peter Drucker. Und der hat mich, wie auch andere, ja durchaus ein bisschen geprägt. Und eine wesentliche Aussage von ihm ist, dass die Kultur einer Organisation ganz besonders wichtig ist. Und die Kultur zu prägen einer Abteilung, eines Hauses, das ist eigentlich der wesentliche Faktor, warum Menschen auch in einem Krankenhaus oder in einer Organisation bleiben. Sämtliche strategische Maßnahmen sind nicht möglich, wenn nicht die Kultur passt. Also der Ausspruch von Peter Drucker war, Culture eats strategy for breakfast. Und das heißt, diese Rahmenbedingungen und diese Motivation oder Arbeitskultur, wie auch immer man es nennen mag, das ist es, dass es gilt, hochzuhalten. Und das fängt bei Kleinigkeiten an. Also beispielsweise, dass man auch greifbar ist als Führungskraft. Dass man Mitarbeiter nicht bis zum Letzten, was ihre Arbeitszeit angeht, ausbeutet, unter Anführungsstrichen, sondern dass es auch einmal ein lockeres Wort am Gang gibt oder vielleicht ein Team-Event und all diese Dinge. Es muss natürlich auch allen klar sein, dass man einen Auftrag hat und den gilt es auch zu erfüllen. Aber wenn sich das gut in Balance hält, dann kann sehr viel entstehen.
Das heißt, du setzt auf dieses Motto, du bist greifbar, du bist auf Augenhöhe mit deinen Kollegen, du tauschst dich viel mit ihnen aus. Das sind so Werte, die du vertrittst.
Ganz genau. Und ja, ich hoffe, das wird auch von den Mitarbeitern so gesehen. Und es ist jedenfalls mein Anspruch, greifbar zu sein, erreichbar zu sein, grundsätzlich auch informiert zu sein, was im Haus, aber auch außerhalb des Hauses sozusagen los ist.
Du hast angesprochen, du bist auch für die Ausbildung und die Weiterentwicklung deiner Kolleginnen und Kollegen, deiner jüngeren Kolleginnen und Kollegen zuständig. Ist das heutige Medizinstudium, soll das noch so sein oder braucht das vielleicht schon eine Überholung?
Also, das soll keine Worthülse sein, aber es ist eine tiefe Überzeugung von mir, dass die nächste Medizinergeneration besser sein soll als die davor tätig war. Und ich versuche, möglichst durch die Möglichkeiten, die ich habe, junge Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, sich auch mit der Medizin ja wirklich fundamental zu beschäftigen. Gerade in der Unfallchirurgie soll es nicht so sein, dass man zwei Knochen aneinander bringt und das war's, sondern dass man auch den Menschen als Gesamtheit sieht. Oder vielleicht zukünftige Entwicklungen ein bisschen voraussieht, vielleicht das eine oder andere auch einmal sich damit beschäftigt oder vielleicht auch einmal ausprobiert. Das ist etwas, das man lernen muss, wie man sich auch quasi mit zukünftigen Entwicklungen auseinandersetzt. Und ich sehe im Medizinstudium eine durchaus sehr verschulte Ausbildungsstruktur. Und die Freiheit des Geistes, auch das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber diese Freiheit des Geistes, die gab es in der früheren Studienordnung wahrscheinlich etwas mehr. Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, auch weil ich sehr viele Diplomarbeiten und Masterarbeiten betreue, dass da unglaublich kreative Geister auch in einem ja etwas verschulteren Studiumssystem herauskommen. Also ich mache mir keine Sorge um die Zukunft, was die zukünftige Medizinergeneration betrifft. Worüber ich mir etwas Sorgen mache, ist, dass man ja diese Freiheiten, die wir früher hatten, dass man die nicht vergisst.
Du hast die Zukunft angesprochen. Wie schaut es denn mit KI aus? In aller Munde und überall wird KI eingesetzt. Gibt es das auch in der Medizin?
Absolut. Und das ist wahrscheinlich der nächste Großschritt, der uns in allen Lebenslagen, aber eben auch in der Medizin oder noch spezieller in der Unfallchirurgie und Orthopädie ja, die nächsten Jahrzehnte begleiten wird und unser Denken vollkommen verändern wird.
Nutzt ihr es jetzt schon?
Also wir nutzen es für gewisse Erstellung von Vorträgen, für Operationsplanungen mitunter, dass man nicht KI, aber technische und digitalisierte Möglichkeiten nutzt, das verwenden wir sehr wohl. Aber ich denke, da wird noch sehr viel kommen in den nächsten Jahren.
Also keine Angst davor, sondern eigentlich in freudiger Erwartung, wie ich sie unterstützen kann.
Also ich sehe es wirklich als Unterstützung. Die chirurgischen Fächer haben da natürlich immer einen gewissen Vorteil, weil unsere manuelle Tätigkeit wahrscheinlich durch eine KI nicht so leicht ersetzbar ist. Aber unterstützend können sie uns durchaus helfen.
Du bist noch sehr jung und leitest ein angesehenes Linzer Krankenhaus. Hast du Neider?
Wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Also ich beschäftige mich nicht damit.
Du bist auch ein Mitbegründer der OTC Austria. Was ist das und was macht ihr da?
Die OTC ist eine Fachgesellschaft, die sich mit Ausbildungen von Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, wo wir immer wieder Operationskurse organisieren und didaktische Kurse machen. Und ja, da haben wir vor einigen Jahren eine Abspaltung dieser OTC Foundation auch für Österreich initiiert. Professor Müller und ich haben diesen Verein gegründet und werden da auch von deutschen Kollegen immer wieder unterstützt, gerade was Operations- und Kursformate betrifft.
Genau. Also ein offener Dialog, ein Austausch unter Kollegen soll hier auch gefördert werden.
Operationskurse, Vorbereitung auf Facharztprüfungen und dergleichen.
Und du bist auch im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie.
Ganz
welche
genau.
Agenten kommen da auf dich zu?
Ja, also die Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie ist ein Verein, eine Fachgesellschaft, die eine sehr lange Tradition hat. Und wo man auch gewisse Bahnungen und Einflussnahmen, was unser Fach betrifft, nehmen kann. Also aktuell ist eine sehr wichtige Initiative der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie, dass man die Polytraumaversorgung, also die Versorgung von Schwerstverletzten, einerseits die Qualität hochhält, andererseits auch durch Kongresse etc. unterstützt, auch wiederum mit Operationskursen etc.
Du warst, glaube ich, auch in Deutschland tätig, wenn ich das richtig recherchiert habe. Gibt es so gravierende Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland in den Krankenhäusern?
Also ein sehr wesentlicher Unterschied, den ich schon in meiner Zeit in Deutschland, ich war ein halbes Jahr an einer neurochirurgischen Abteilung, bemerkt habe, ist, dass Medizin ganz anders jetzt im Sinne von Abrechnungssystemen in Deutschland erfolgt. Und das ist auch in die Genetik der Kolleginnen und Kollegen gegangen. Also sprich schnelle Entlassung, sehr, sehr dynamisch war das zu dieser Zeit bereits. Ja, und das hält an, muss man sagen. Ich bin allerdings froh, dass das österreichische System auch der Finanzierung unter Anführungsstrichen noch genießen zu dürfen, weil die Medizin schon sehr, sehr wirtschaftlich geworden ist in Deutschland. Und das ist mitunter nicht immer mit einem hohen Qualitätsanspruch für Gesellschaft.
Du hast viele Funktionen, bist Familienvater. Was sind so noch deine Hobbys zum Ausgleich auch vielleicht vom stressigen Arbeitsalltag?
Ja, also natürlich, es bleibt nicht immer genug Zeit für die Familie. Das Glück, dass meine Gattin hier sehr verständnisvoll ist und wir haben uns an das grundsätzlich gut adaptiert. Wenn Familienzeit ist, dann versuchen wir, die hochqualitativ zu nutzen, Ausflüge zu machen, vielleicht auch gewisse sportliche Aktivitäten zu machen. Also ich bin gern in den Bergen, bin gern am Mountainbike und ansonsten, wenn man so die kulturellen Möglichkeiten ein bisschen nutzen kann, schauen wir gern eine Ausstellung an oder das eine oder andere Mal auch einmal in einer Oper oder in einem Schauspielhaus, da gehe ich ganz gern.
Kunst ist eine deiner Leidenschaften. Welche Art von Kunst gefällt dir denn?
Also eher so die wilde Kunst. Ja. Also die moderne zeitgenössische Kunst hat es mir eher angetan als Barockkunst beispielsweise.
Hast du auch einen Lieblingskünstler oder eine Künstlerin?
Ja, Arnulf Rainer ist mein Lieblingskünstler. Ja, hat irgendwie eine Faszination.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Jeden Tag. Ich lerne jeden Tag dazu und das ist auch mein persönlicher Anspruch, jeden Tag vielleicht ein bisschen besser zu werden. Also bleiben wir beim Chirurgischen, auch da lernt man jeden Tag dazu. Man steht jeden Tag vor Situationen und das macht die Unfallchirurgie so spannend, die man vorher noch nicht hatte. ja, das ist mein rein fachliches Dazulernen. Was man sonst auch lernt, da bin ich jetzt wieder beim Leadership, ist Konfliktlösung. Das beschäftigt mich durchaus jeden Tag.
Hast du Vorbilder?
Ich habe wiederum, wenn ich auf das Fachliche gehen darf, habe ich Vorbilder. Das sind durchaus sehr wichtige Persönlichkeiten, von denen ich mir was abgeschaut habe. Ein großes Vorbild, jetzt ganz allgemein gesprochen, sind Persönlichkeiten oder ist eine Persönlichkeit, die mich schon zu Matura-Zeiten bewegt hat. Ja, das ist der Mahatma Gandhi.
Woran glaubst du?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Woran glaube ich? Ich bin kein gläubiger Mensch im Sinne, ja, ich habe zwar eine gewisse humanistische Bildung und gehe auch ab und zu bei Anlässen in die Kirche, aber ich bin jetzt dahingehend kein gläubiger Mensch, sodass ich jeden Sonntag findet man mich nicht in der Kirche. Aber woran ich glaube, ist, dass die Menschheit sich aus einer guten und positiven Motivation heraus entwickelt hat und ich hoffe, dass sie das auch in Zukunft tut.
Gibt es einen Promi oder eine Persönlichkeit, ob bereits verstorben oder noch am Leben, mit dem du gerne einen Kaffee trinken würdest?
Also mit wem ich wirklich gerne mal einen Kaffee trinken würde, wäre der Barack Obama.
Welche Fragen hättest du an ihn? Oder was fasziniert dich an ihm?
Mich fasziniert seine Redekunst. Also die Art und Weise, wie er durch sein Charisma Leute in den Bann zieht. Das ist wirklich faszinierend.
Wie schaut's bei dir mit Social Media aus? Fluch oder Segen?
Beides. Fluch, man gleitet oft mit seinen Gedanken ab. Segen, ja, man kriegt ein bisschen was mit von der Welt. Ob das die Wirklichkeit ist oder nicht, das sei jetzt dahingestellt, aber so ein bisschen, ja, man verfolgt auch immer wieder mal Kolleginnen und Kollegen oder ehemalige Freunde, was die so machen und so bleibt man ein bisschen am Ball.
Also hast du eigene Profile?
Ja.
Die du auch regelmäßig betreust und vielleicht auch Privates von dir preisgibst?
Genau, ich bin da kein Hardcore-User, aber das eine oder andere durchaus, ja.
Du als Experte, welche Tipps hast du denn für ein gesundes Leben, für einen gesunden Lebensstil?
Ja, ich denke, gesunder Lebensstil hat natürlich damit zu tun, dass man sich gesund ernährt, Bewegung macht. Aber ich denke, man sollte wirklich sehr sparsam sein mit Genussmitteln wie Nikotin und Alkohol. Das erleben wir schon auch im Krankenhausalltag, dass die Patienten, die Menschen dadurch sehr stark voraltern. Und ja, bin ich wieder bei meiner ureigensten Profession der Unfallchirurgie. Man merkt es durchaus an der Knochenqualität beispielsweise, dann Gewebequalität, wenn jemand Raucher ist oder vielleicht andere Gelüste hat.
Bleiben wir noch bei der Unfallchirurgie. Glaubst du, hast du schon alles gesehen?
Niemals.
Okay.
In der Unfallchirurgie, und das macht eben diese Faszination aus, da hat man nie alles gesehen. Einer meiner Lehrer hat gesagt, also ein wirklicher Unfallchirurg wird man erst nach 15 Jahren. Und ich bin jetzt gut 20 Jahre mit meinem Studium fertig. Ich bin ja circa jetzt 15 Jahre in diesem Fach. Ich fühle mich als Unfallchirurg, als Orthopäde und Traumatologe. Aber dass ich alles gesehen habe, kann man definitiv nicht sagen.
Braucht man dann, wenn man so jetzt im OP steht und es ist vielleicht ein besonders schwerer Fall oder so, tauscht man sich dann im Nachhinein mit Kollegen aus oder spricht man mit jemandem? Sprichst du mit deiner Frau zu Hause über die Geschehnisse oder wie verarbeitest du selbst das?
Also es gibt Situationen, die einen natürlich sehr stark emotional beschäftigen und wo man sich auch mit Kollegen durchaus austauschen muss. In Wirklichkeit ist es allerdings so, dass man wahrscheinlich ein Stück weit auch abstumpft, so ehrlich muss man sein, dass man nicht jede Komplikation wirklich mit nach Hause trägt. Ich glaube, das ist auch eine Form der Professionalität, dass man das möglichst rasch auch wegsteckt. Jeder hat da so seine eigenen Strategien. Viele brauchen das Gespräch, vielleicht geht jemand anderer an der Donau entlang laufen, ich weiß es nicht. Aber so Kompensationsstrategien, die hat jeder. Ich habe das Glück oder die Gabe, dass ich ja schwere Fälle relativ schnell wegstecken kann. Aber es gibt schon 3, 4, 5 Episoden, die kommen mir immer wieder mal in den Sinn.
Du hast schon davon gesprochen, dass sich auch die Medizin ja weiterentwickelt. Was glaubst du, kommt da speziell in der Unfallchirurgie? Gibt es neue Operationstechniken noch, die jetzt noch nicht mal erfunden sind? Oder wie könnte sich die Medizin in der Zukunft zeigen?
Also ich glaube, dass wir, was Implantatentwicklung betrifft, eigentlich schon sehr weit sind. Ich erwarte mir in den nächsten Jahren noch mehr den Einsatz beispielsweise von 3D-Planungen oder 3D-Drucken, wo man sich mit den Frakturen besser auseinandersetzen kann, noch bevor man überhaupt in den Operationssaal geht. Ich glaube auch, dass speziell gedruckte Implantate für den menschlichen Einsatz einen großen Vorteil haben. Die sind derzeit noch durchaus sehr teuer und können nur in speziellen Indikationen eingesetzt werden. Ich denke, da wird ein großer Teil der Entwicklung hingehen. Ja, KI wurde schon angesprochen, auch da, was die Operationsplanung betrifft, kann es durchaus sein, dass wir mehr Unterstützung haben werden. Und was sicherlich kommen wird, ist die Robotik. Die roboterassistierte Operation wird schon da und dort in der Prothesenimplantation eingesetzt, aber vielleicht wird das auch in traumatologischen Settings mehr umgreifen. Und dann wird eine wesentliche Entwicklung der Zukunft sein, dass man Patienten früh funktioneller behandelt, das heißt also schneller mobilisiert, schneller belasten lässt. Ich denke, das ist ein Weg, der sich schon in den letzten Jahren abgezeichnet hat und der auch so fortgesetzt werden wird.
Zum Abschluss, Georg, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Privat wünsche ich mir, dass ja meine Familie und meine Liebsten gesund bleiben und sich weiter so positiv entwickeln, wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben. Das wäre mir natürlich wie jedem wahrscheinlich ein ganz besonderes Anliegen. Beruflich fühle ich mich sehr wohl, habe den Schritt hierher nach Linz nicht bereut und würde mir wünschen, dass die Rahmenbedingungen ja sich positiv gestalten und dass letztlich gesehen wird, was auch an Leistung nicht nur durch das Unfallkrankenhaus, sondern allgemein von den oberösterreichischen Gesundheitsversorgern und österreichischen Gesundheitsversorgern auch betrieben wird.
Georg Mattesich, danke für das Interview und alles Gute.
Vielen Dank.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.